Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Die SPD steckt in der Krise. Nach nur 5,5% in Baden-Württemberg und dem Ende der 35-jährigen SPD-Regentschaft in Rheinland-Pfalz steht die Partei vor einem historischen Tiefpunkt. Wie in solchen Momenten üblich, entbrennt die Debatte um die Parteiführung. Im Zentrum der Diskussion Parteichef Lars Klingbeil. Schon bei seiner Wahl beim letzten Bundesparteitag kassierte er mit nur 65% der Stimmen eine ordentliche Ohrfeige seiner Genossen. Und auch jetzt mehren sich Stimmen, die nach einer Veränderung an der Parteispitze rufen. Doch Klingbeil geht in die Offensive mit einem programmatischen Befreiungsschlag. In der Hauptstadtrepräsentanz der Bertelsmann Stiftung präsentierte er seine sozialdemokratische Reformagenda. Ein Appell an das Land, aber auch an die eigene Partei. Und er macht klar, auch soziale Einschnitte sind nicht ausgeschlossen. Beginnt jetzt eine neue Phase der Bundesregierung, die Reformphase? Und was heißt das für die Zukunft der SPD? Darüber spreche ich heute mit Matthias Machnick, Staatssekretär und Landesminister AD, ehemaliger Bundesgeschäftsführer der SPD und Wahlkämpfer für Gerhard Schröder. Herr Machnick, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Machnick, Sie selbst entstammen politisch ja der Schröder-SPD, die in die Geschichte eingegangen ist als die bisher letzte Reformregierung der Bundesrepublik. Wie viel Gerhard Schröder steckt denn in Lars Klingbeil?
Also ich bin 1983 in die SPD eingetreten, und zwar in die SPD und nicht wegen Gerhard Schröder. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Die SPD war und muss immer eine Reformpartei bleiben und sein. Die Frage ist, über welchen Reformbegriff reden wir eigentlich gerade? Die politische Debatte versucht, einen Reformbegriff zu etablieren, der nur auf eines hinausläuft: massive Kürzungen. Massive Kürzungen in den Sozialstaatssystemen. Und die Frage lautet dann, kann das und muss das die einzige Antwort sein? Weil ich will auch Folgendes hinweisen. Selbst wenn wir im Bereich der Rente, der Gesundheit, der Pflege den Kostenanstieg der letzten Jahre, der erheblich ist und der auch weitergehen wird, reduzieren oder sozusagen begrenzen, bleiben immer noch zentrale Fragen, die die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland betreffen, weil wir haben drei Krisen. Wir haben eine außen- und sicherheitspolitische Krise, wir haben eine ökonomische Krise und wir haben eine Resilienzkrise, also wir haben Abhängigkeit. Und selbst wenn ich die Sozialstaatsausgaben sozusagen begrenze, gibt es bislang in der Politik keine hinreichenden Antworten auf diese Frage. Und diese Frage ist auch, und die Antwort auf diese Frage ist Lars Klingbeil in seiner Rede auch nicht nachgekommen. Die ist offen geblieben. Daran entscheidet sich aber die Akzeptanz dieser Bundesregierung, auch die der SPD.
Das heißt aber jetzt grundlegend mal gefragt, wenn wir auch die beiden Diskussionen vergleichen, die frühen Nullerjahre und jetzt die mittleren 20er Jahre, würden Sie auch sagen, dass die Krise der deutschen Volkswirtschaft heute ungleich schwerer ist, weil sie viel struktureller ist als damals?
Ja, und vor allen Dingen kommt eines hinzu. In Deutschland gab es noch nie eine Situation in der Nachkriegszeit, wo ich drei Krisen parallel hatte. Außen- und Sicherheitspolitik, Ökonomie und Resilienz. Wir hatten immer Situationen, wenn wir eine ökonomische Krise hatten, hatten wir außenpolitische Stabilität und wir hatten auch demokratische Stabilität. Oder umgekehrt, wir hatten eine außenpolitische Krise, waren wir ökonomisch stabil und demokratiepolitisch stabil. Wir haben zum ersten Mal eine Situation in der Geschichte seit 1945 der bundesdeutschen Geschichte, wo diese drei Dinge sozusagen synchron verlaufen. Und ich finde, das ist bislang von der Bundesregierung oder von wesentlichen Parteien überhaupt nicht adressiert. Und die Antworten darauf sind bislang noch nicht adressiert. Und ich glaube, Ein Reformprozess, der nur ausschließlich auf Kostenreduktion in sozialstaatlichen Bereichen zielt, die notwendig sind, die ich gar nicht beschreite, der springt zu kurz.
Lars Klingbeil hat da jetzt in seiner Bertelsmann-Rede verschiedene Vorschläge gemacht. Dabei ist unter anderem, dass man den Renteneintritt oder das Renteneintrittsalter an die Beitragsjahre anpasst, dass man eine grundlegende Steuerreform macht, die 95% der Bevölkerung ent- und die oberen 5% stärker belastet. Unter anderem die Abschaffung des Ehegattensplittings oder auch die Gründung einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft. Sind das alles kleine Schritte in die richtige Richtung, ist aber nicht reicht für den großen Wurf? Oder wie würden Sie diese Ansätze einordnen?
Ich würde sie mal wie folgt einsortieren. Wir haben eigentlich, was bestimmte Entwicklungen im Sozialstaatsbereich, Kostenentwicklung und auch potenzielle Möglichkeiten, diesen Kostenanstieg zu reduzieren, da haben wir kein Erkenntnisdefizit. Wir haben keine, weil es gibt seit Jahren Vorschläge. Für mich ist eines entscheidend und daran hängt auch dann am Ende die Frage der Akzeptanz. Wie ist ein solches Paket gewichtet? Wie ist es gewichtet? Und gab es einen Beitrag über die Stabilisierung von Sozialausgaben hinaus? Und deswegen haben Sigmar Gabriel und ich zum Beispiel eines vorgeschlagen, dass wir eine konzertierte Aktion in Deutschland brauchen. Also, die Bundesregierung lädt die Vertreter der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften ein und sie verhandeln ein breites Reformpaket. Wie gesagt, nicht nur die Frage Sozialschutz, sondern da gehört Energiepreise hinein, da gehört Industriepolitik hinein, damit wir unabhängiger werden und so weiter. Dies hätte einen sehr großen Vorteil. Wenn man sich dort verständigt, wäre die Legitimation dessen, was dann in Politik übersetzt wird, sehr viel höher. Und zweitens, diese Bundesregierung könnte dann zeigen, dass sie in der Lage ist, einen neuen ökonomisch-sozialen Konsens mit den Gewerkschaften und den Unternehmen zu entwickeln. Und das würde, wie gesagt, Akzeptanz und Legitimität der Maßnahmen deutlich erhöhen.
Weiß nicht, gerade diese Regierungs Konstellation aus CDU und SPD quasi prädestiniert dafür, zum einen die Unternehmerseite, die Arbeitgeberseite und zum anderen die gewerkschaftliche Arbeitnehmerseite gemeinsam an einen Tisch zu bringen und beide Interessen auch gleichermaßen zu artikulieren?
Ja, potenziell ist das richtig, findet nur leider nicht statt. Sondern was stattfindet, ist ja, dass diese Koalition sich ganz wesentlich an parteipolitischen Binnenlogiken orientiert. Ich will mal ein Beispiel sagen. Findet ein Koalitionsausschuss statt? Da soll über die Frage geredet werden, wie man mit dem Thema Schuldenbremse und deren Reform umgeht. Die CDU will sich nicht bewegen. Die SPD sagt, gut, wenn ihr euch da nicht bewegt, dann werden wir die Wahlrechtsreform nicht mitmachen. Und ich sage ein zweites Beispiel. Den Murks, den man beim Heizungsgesetz gemacht hat. Wo dann sozusagen bestimmte Vorgaben gemacht werden oder bestimmte Dinge möglich werden, wie zum Beispiel die Beimischung von Biogas und Bioöl, von dem jeder einer weiß, die Kapazitäten stehen gar nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Zweitens ist ein massiver Preistreiber für die Mieter. Und ich könnte weitere Beispiele nennen, was nur eines zeigt. Die Koalitionäre sind in ihrer Binnenlogik verhaftet. Und alle glauben, weil ja beide Parteien, auch die CDU ist ja eine Partei, die ist ja heute eine 20%-Partei, die SPD eine 10%-Plus-Partei, die glauben in der Krise an den Kronjuwelen oder das, was sie für Kronjuwelen in ihrer Programmatik halten, festzuhalten. Und meine These wäre, weder in den Programmen der CDU noch in denen der SPD finden sich die Antworten, die wir in der heutigen ökonomisch-sozialen Situation brauchen. Und deswegen glaube ich, man muss das auf eine andere Ebene heben. Und eine konzertierte Aktion könnte zumindest dazu einen Beitrag leisten, auch wenn sie nicht alle Fragen wird lösen können, das ist mir schon bewusst. Aber sie könnte einen Beitrag leisten, dass man aus der reinen Binnenlogik der jeweiligen Parteien herauskommt.
Aber was wären denn die konkreten Antworten auf die einschneidenden Fragen unserer Zeit, wenn sie weder bei der CDU noch bei der SPD, also bei beiden großen Volksparteien, nicht fündig wären? Hat überhaupt gerade jemand diese Antworten im Parat?
Ja, absolut. Sie haben völlig recht. Das ist auch ein Prozess, wo wir auch neu denken müssen. Ich sage ein Beispiel. Wir reden seit Jahren über Industriepolitik in Deutschland, Sicherung A der energieintensiven Unternehmen und auch zur Reduzierung von Abhängigkeiten, die wir heute in vielen Bereichen haben, nicht nur im Bereich Energie, sondern im Bereich Chips, im Bereich seltene Erden, also Rohstoffen, im Bereich Batteriezellen für den Automobilsektor und so weiter. Und wir reden über Industriepolitik, wir machen aber keine. Wir müssen keine, die auf Skalierung angesetzt ist. Zweitens, wir reden über Innovationen, die vorangetrieben werden. Die Innovationsdynamik in Deutschland ist rückläufig. Das hat viel mit, zum Beispiel mit Bürokratie, hat auch viel mit einem überzogenen Datenschutz und Ähnliches zu tun. Das heißt, man muss unterschiedliche Felder zu ganz neuen Ergebnissen kommen und sich aus bisherigen Debatten lösen. Und ich will ein drittes Beispiel sagen. In der Energie- und Klimapolitik müssen Dinge jetzt im Vordergrund stehen, auch angesichts von Abhängigkeiten und des massiven wirtschaftlichen Einspruchs, wo es um die Frage von Systemkosten, von mehr Effizienz geht. Und dazu muss man auch die bisherigen Instrumente der Klima- und Energiepolitik sozusagen auf den Prüfstand stellen und nicht einfach so weitermachen oder mit wenigen Änderungen glauben, sozusagen die Antworten auf diese Frage zu geben. Aber da gehört vieles auf den Prüfstand, aber alle halten sich nur sozusagen an bisherigen Überzeugungen oder Glaubenssätzen fest und ich glaube, das wird nicht mehr ausreichen.
Ich höre die Skepsis deutlich raus. Dennoch ist es nicht vielleicht allein schon die Tatsache, dass ein sozialdemokratischer Parteivorsitzender sich zumindest daran versucht, eine programmatische Reformrede zu halten, nicht allein schon das ein starkes Signal und könnte eine Art Initialzündung sein für einen Übergang in eine Reformphase der Bundesregierung und musste vielleicht auch ein Sozialdemokrat diese Rede halten, quasi nach dem Motto Only Nixon could go to China, um etwas anzustoßen, was eigentlich schon vor einem Jahr hätte beginnen müssen?
Ja, nochmal, der Koalitionsvertrag ist so, wie er ist. Und das Zweite ist, natürlich hätte man im Übrigen, die hätten schon viel früher beginnen müssen, dass wir ein massives Problem in der Rentenversicherung haben, wegen der Demografie und ein Riesenproblem in der GKV-Sicherung, zum Beispiel was Kosten angeht, sind im nächsten Jahr 15 Milliarden und wenn man nichts tut, im Jahre 2030 ein Defizit von 40 Milliarden. Dafür hat im Bereich Pflegeversicherung, das wissen wir seit Jahren. Und was man versucht hat in den Jahren zuvor, Probleme vor allen Dingen finanziell zu lösen, also über Ausgaben gestartet. Und dieser Punkt ist nicht mehr da. Ich bleibe jetzt dabei. Ich bin sehr für Reformen. Nur sie müssen austariert sein. Sie müssen balanciert sein. Und es kann nicht sein, und davor warne ich dann aus demokratiepolitischen Gründen, dass der Eindruck entsteht, nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen jetzt die Zeche zahlen. Während andere meinen, keinen Beitrag leisten zu müssen. Und das Ganze muss eben auch verbunden sein mit einer wirklichen Wachstumsstrategie, mit einer wirklichen Industriepolitik, mit einer wirklich kosteneffizienten Energiepolitik. Das kann man nicht voneinander trennen. Sonst habe ich die große Sorge, dass sich noch mehr Menschen abwenden. Immer mehr Menschen abwenden, weil man muss die Ergebnisse der AfD ernst nehmen, sehr ernst nehmen. Und das fehlt mir. Das fehlt mir sowohl in der Rede als auch in der gesamten Debatte der Bundesregierung.
Abwenden tun sich die Menschen ja vor allem von der SPD, in Baden-Württemberg ganz massiv, aber selbst ein stabiles Land, was man 35 Jahre lang aus der Staatskanzlei in Mainz regiert hat, wie Rheinland-Pfalz, ist jetzt verloren gegangen, ist quasi so ein bisschen der letzte Warnschuss bei den Sozialdemokraten. Jetzt gab es ja den schnellen Reflex, der ja auch relativ normal ist nach starken Wahlniederlagen, direkt das Führungspersonal in Frage zu stellen und in Kritik zu stellen. Sie selbst haben den Rücktritt der Parteispitze gefordert, beziehungsweise ein Ende der Doppelspitze gefordert und gesagt. Aber ein Ende der Doppelspitze beinhaltet ja einen Rücktritt von zumindest einem der beiden, die bisher in der Doppelspitze tätig sind.
Mir geht es nicht um Personalfragen, muss ich eindeutig sagen, aber ich bin dafür, dass eine klare Führungsverantwortung, eine klare Führungsstruktur gibt. Und ich finde, die Doppelspitze macht keinen Sinn, sondern gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir dann auch eine Führungspersönlichkeit an der Spitze, die auch der entsprechenden Autorität ausführt. Aber ich sage nochmal, selbst wenn das käme, für mich ist entscheidend, dass es einen Mentalitätswechsel in der SPD gibt. Weil Personalrochaden ohne einen Mentalitätswechsel versanden. Also nicht versanden, weil dann glaubt man jetzt, eine neue, wen auch immer an die Spitze gestellt zu haben und damit seien alle Probleme gelöst. Dem ist nichts. Und ich will eine Zahl mal benennen oder zwei Zahlen aus Rheinland-Pfalz. 54% aller Wähler, die in der Nachwahlbefragung angesprochen wird von den Meinungsforschungsinstituten, haben gesagt, dass die SPD, die Politik der SPD auf Bundesebene schädlich sei. Und das sagen sogar 47% oder haben auch 47% der SPD-Wähler in Rheinland-Pfalz. Und wenn solche Zahlen auf dem Tisch liegen, dann muss man nachdenken. Dann muss man nachdenken und dann muss man auch zu Rückschlüssen kommen. Und die sehe ich doch nicht. Vor allen Dingen braucht es in der Partei mal endlich eine offene Debatte. Man hat viel zu lange die strukturellen Probleme immer unter der Maßgabe Geschlossenheit sei das Entscheidende. Und jeder müsse sich vor allen Dingen daran halten, jetzt diese Geschlossenheit zu praktizieren, was aber nie dazu geführt hat, dass man ernsthaft über die Probleme der SPD nachgedacht hat. Weil die SPD hat mindestens mal drei Probleme. Die hat ein politisch-intellektuelles Problem. Sie hat ein kulturelles Problem. Also wir sind gar nicht mehr in bestimmten Milieus verankert, weder in akademischen Milieus, noch in kulturellen Milieus, noch in Arbeitnehmermilieus. Und sie drittens, sie hat ein massives organisationspolitisches Problem, weil die Zahl der Mitglieder sinkt massiv. Die Partei ist völlig überaltert und in manchen Landstrichen ist die Partei de facto kaum noch existent. Und diese drei Fragen werden überhaupt nicht adressiert. Und ich glaube, dass muss eine Antwort sein, wenn man als Sozialdemokratie in den nächsten Jahren wieder erfolgreich sein will.
Wir haben gerade schon die Zahlen aus den Nachwahlbefragungen in Rheinland-Pfalz zitiert. Eine andere Zahl, die ja immer oder ein anderer Faktum, der immer genannt wird, ist, dass die Leute sagen, dass die SPD oder die Leute mehrheitlich sagen, dass die SPD heute mehr für die Interessen von Leistungsempfängern als für die Interessen von Leistungsträgern eintritt. Inwieweit das jetzt tatsächlich stimmt, sei mal dahingestellt. Aber das ist natürlich auch ein verheerendes Bild, was von der Partei bei der Bevölkerung in Umlauf ist. Ist es vielleicht jetzt auch gerade eine Chance, sich als eine zukunftsgewandte Reformkraft neu zu erfinden, dass die Menschen in 3 Jahren vielleicht nicht mehr sagen, die SPD steht für Leistungsempfänger, sondern die SPD steht für Erneuerung, für Zukunft, auch für Pragmatismus? Oder sind die Probleme viel tiefgreifender, als dass man es programmatisch lösen könnte?
Also manches dessen, dass die SPD sich Leistungsempfänger, das halte ich für, sagen wir mal so, auch wenn ich es häufig in Zeitungen lese, für wirklich Propaganda, muss ich mal sagen. Natürlich haben wir mit dem Bürgergeld eine Instanz etwas geschaffen, was auch zu Problemen geführt hat. Das bestreite ich überhaupt nicht. Und natürlich muss der Grundsatz gelten. Arbeit muss sich immer mehr lohnen als irgendeine Form von Transfers. Das ist völlig richtig. Und da muss man auch anfassen. Aber da scheint mir eigentlich das eigentliche Problem zu sein. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass die SPD zunehmend als Funktionspartei wahrgenommen. Als Partei, die eben dann in alle möglichen Koalitionen geht, alle möglichen. Vorrangig aber mit der Union. Und man muss auch eine Frage beantworten, muss man auch selbstkritisch sein. Seit 1998, also vor 28 Jahren, regiert die SPD seit 24 Jahren mit. Und man muss sich ja mal die Frage stellen, wo ist eigentlich gelungen, dass man, dass die Lebensperspektiven besser geworden sind, wo nicht. Heute ist ja der Eindruck eher Lebensperspektiven, die Aufstiegschancen und so weiter sind eher schlechter geworden. Und die SPD muss sich fragen, welchen Beitrag muss sie eigentlich leisten, dass sich dieses Bild dreht. Und das hat sehr viel mit Wachstum zu tun, das hat mit Chancen zu tun, das hat mit neuen Entwicklungen zu tun, zwar Technikeinsatz, damit wir unter anderem auch KI, damit das Potenzialwachstum in Deutschland stärkt und so weiter. Ich glaube, diese Seite muss stärker betont werden. Gerd Schröder, um mal dieses Beispiel zu sagen, oder auch Helmut Schmidt, sind immer gewählt worden, weil ihnen unterstellt worden ist. Sie haben sowohl soziale als auch ökonomische Kompetenz. Heute in allen Umfragen im Übrigen besitzt die SPD kaum noch Zutrauen in wirtschaftspolitischen Fragen. Und da muss man sozusagen sehr eindeutig nachdenken. Aber ich will einen letzten Satz sagen. Der treibt mich sehr um. In der Bevölkerung wächst der Anteil von Menschen, und zwar dramatisch, die keiner Partei mehr irgendwie zutrauen, die Probleme zu lösen. Die Probleme zu lösen. Deswegen muss auch zu einem kommen. Es muss wieder politische Rhetorik und reale Veränderungen müssen wieder stärker aneinander rücken. Weil wir haben in den letzten Jahren, wie ich finde, eine Situation, wo sich die Rhetorik, die politische Rhetorik im umgekehrt proportionalen Verhältnis zu der realen Entwicklung, die bei den Menschen ankommt, angelangt ist. Und das macht natürlich sehr vieles sehr schwierig. Und das Letzte ist Konzentration auf die wirklichen Themen. Und die kann man ja sagen. Manchmal werden ja Politikthemen verhandelt, wo Menschen das Gefühl haben, dass ihre Probleme nicht im Zentrum stehen. Das führt natürlich auch zu Unzufriedenheit und auch zur Abkehr, ich sage mal, von Politik und der gerade regierenden Partei.
Aber das heißt, es ist ja auch ein grundsätzliches, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ein grundsätzliches Problem der Handlungsfähigkeit des Staates in einem demokratischen Gemeinwesen, dass halt einfach den handelnden Personen nicht mehr zugetraut wird, dass sie überhaupt noch die Kraft und die Macht und die Möglichkeiten haben, irgendetwas an den realen Lebensverhältnissen zu ändern. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist der Eindruck. Das ist der Eindruck bei sehr, sehr vielen, die trauen den Parteien nicht doch so bei 20%. Dass Menschen sagen, ja, wir trauen den handelnden Akteuren oder den politischen Parteien, trauen wir noch zu, Probleme zu lösen. Das ist die Erfahrung. Und ich finde, man muss wieder da ansetzen, wo es zu realen Veränderungen kommt. Und wir haben eine überbordende Rhetorik, auf der anderen Seite unglaublich langwierige Prozesse, die manchmal auch gar nicht dazu führen, dass trotz der Ankündigungen sich irgendwas im Leben der Menschen im positiven Sinne verändert. Das ist ein Riesenproblem. Und ich finde, da muss man arbeiten. Weniger kann manchmal mehr sein. Also Konzentration auf das Wesentliche und da auch nach neuen unkonventionellen Lösungen suchen, dabei nicht nur mal zu schauen, was im eigenen Parteiprogramm steht, sondern man auch neu lernen kann aus der Wissenschaft, von anderen Ländern und Ähnliches. Diese Suchbewegung fehlt mir.
Jetzt haben wir ja eine Regierungskoalition, eine Konstellation, wo gerade in den letzten Monaten eigentlich bei allen neuen Vorschlägen, die einer von beiden gemacht hat, sofort danach gesucht wurde, okay, wo ist da ein Schwachpunkt, wo ist da sogenanntes Verhetzungspotenzial und eigentlich mehr Kraft darin investiert wurde, die Vorschläge der jeweils anderen Seite zu zerreden und schlecht zu machen, anstatt wirklich mal offen in den Diskurs zu gehen. Es wurde jetzt von beiden Seiten beteuert, dass die Zeit jetzt vorbei sei und dass man jetzt erstmal die Vorschläge auf den Tisch legt und dann gemeinsam schaut, in welche Richtung man die entwickeln kann. Haben Sie da Vertrauen, dass sich dieses Zusammen ein bisschen besser darstellt in der Zukunft?
Zweifel sind da angebracht. Nur ein Beispiel sagen, der bayerische Ministerpräsident gibt ein großes Interview im Stern, wo er beginnt, alles Mögliche auszuschließen. Das ist die Ausschließeritis. Und wenn die einen was ausschließen, dann werden andere was ausschließen. Das Zweite ist, diese Koalition hat ein Riesenproblem. Die hat kein wirklich strategisches Zentrum. So, das betrifft sowohl, sag ich mal, die Regierungsspitze als auch die beiden Fraktionen. Weil, wenn man mal genau schaut, das ist ja ein Riesenproblem. Weder Klingbeil noch Merz noch Mirsch und Spahn haben die Autorität in ihren jeweiligen Bereichen. Könnte ich jetzt bei Herrn Spahn an der Verfassungsrichterwahl erstellen oder bei der Frage, wie es um die Rentenreform ging und so weiter. Das könnte man jetzt an vielen Stellen festmachen, auf SPD-Seite. Das ist ähnlich. Und deswegen muss es erstmal ein Zentrum geben. Es muss ein Zentrum geben, wo an solchen Dingen gearbeitet. Ich würde es mal so umsagen, wie immer man zur Agenda 2010 von Gerhard Schröder steht. Aber da gab es jemanden, der im Hintergrund eben die Agenda entwickelt hat. Der hieß Frank-Walter Steinmeier. Heutiger Bundespräsident, damals Chef des Bundeskanzlers. Deswegen frage ich mal ganz einfach, wer ist eigentlich heute der Frank-Walter Steinmeier in dieser Regierung? Diese Stelle ist nicht besetzt. Diese Stelle ist nicht besetzt. Also jemand, der über Dinge jenseits der Tagesaktualität hinausdenkt und wirklich dann Reformplan schmiedet. Sondern alles, was ich höre, da finden zwar Gespräche statt, aber sie orientieren sich an den jeweiligen Befindlichkeiten und Programmlogiken der jeweiligen Partei. Wenn das zum Beispiel bei der Agenda 2010 gegolten hätte, dann wäre sie nie ans Tageslicht. Also man muss auch bereit sein, Dinge neu zu denken und die neue Lage muss auch zu einer neuen Politik führen.
Dann blicken wir doch zum Abschluss mal jetzt auf die nächsten Wochen und Monate. Der Bundeskanzler soll in internen Runden schon gesagt haben, dass man für Reformen maximal Zeit bis Ende 2026 habe, weil danach würde bis zur 2029er Wahl eh nicht mehr viel passieren. Wir behalten im Hinterkopf, 2027 sind Landtagswahlen unter anderem in NRW und Niedersachsen, 2028 in Hessen und in Bayern. Haben nicht die beiden bisherigen Wahlen in diesem Jahr gezeigt, dass es absolut nichts bringt, auf Wahlkämpfe Rücksicht zu nehmen bei Reformvorhaben?
Also wir haben, Deutschland ist ja in gewisser Weise in einem Dauerwahlkampf. Das finden immer irgendwelche Landtagswahlen statt. Im Übrigen, wenn der Bundeskanzler, wir haben nur noch 2026, dann finde ich, sollte er 2027 wählen lassen. Wenn er nichts mehr vorhat, dann im Rest der Legislaturperiode, dann sage ich doch, dann lass uns doch wählen. Dann lass uns doch wählen. Also ich halte solche Ankündigungen für völlig verfehlt. Im Übrigen, solche Ankündigungen unterstellen oder berücksichtigen eines nicht. Wir haben eine höchst dynamische, um das mal freundlich zu sagen, internationale Entwicklung. Die können immer zu einem führen, was ich zur Anpassung kommen muss. Ich sage nur jetzt aktuell, wir haben steigende Energiepreise. Das betrifft Verbraucher, aber vor allen Dingen in die energieintensive Industrie. Und wir stehen ja erst am Anfang. Wir sehen jetzt die Erdrundeneffekte, wo die Energiepreise hoch sind. Aber das wird sich durch die gesamte Wertschöpfungskette fressen mit entsprechenden Konsequenzen. Da muss man jetzt neu nachdenken. So, zum Beispiel, man muss eine Debatte führen, ist der heutige Emissionshandel so eigentlich aus dem muss man, jetzt wird über zum Beispiel über die Frage gesprochen, wie kann man Entlastungen machen bei dem Benzinpreis? Gibt eine ganz einfache Lösung. Den Emissionshandel 2, den wir in Deutschland vorgezogen haben, der kommt in der EU erst 2028 nach bisherigen Überlegungen, den einfach auszusetzen. Also es gäbe, ich will nur sagen, es gäbe auch kurzfristige Möglichkeiten, etwas zu tun in bestimmten Bereichen. Dazu muss man nur bereit sein, bisher die Trampelpfade auch zu verlassen. Und wieder ein Paket zu schnüren, das nicht nur Zumutungen verteilt, sondern auch zu realen Entlastungen führt und vor allen Dingen einen Beitrag dazu leistet, dass Deutschland wieder auf Wachstumskurs kommt. Also wichtig für Beschäftigung, für Arbeitsplatzsicherheit, für die Aufgaben, die Steuereinnahmen, für private Investitionen und so weiter. Und wir müssen davon ausgehen, wir auch in diesem Jahr schwaches Wachstum haben. Die letzten Zahlen lagen bei 0,6%. Ich glaube, wenn dieser Krieg noch ein bisschen länger geht, dann werden wir auch keine 0,6% erreichen. Das heißt, wir brauchen eine wirkliche ökonomische Agenda. Und deswegen komme ich dazu, das ist mehr als eine Sozialstaatsreform, von der ich sage, ja, sie ist notwendig, aber das alleine wird nicht ausreichen.
Das heißt, wir brauchen eigentlich eher eine Revolution als eine Reform.
Ach, Deutschland hat noch nie Revolutionen gekonnt, wenn dann höchstens von rechts. Wenn ich an 1933 denke, aber eine wirkliche Revolution hat Deutschland nicht gegeben. Nein, wir müssen uns an der Realität orientieren. Politik gegen die Realitäten zu machen, das ist nicht erfolgreich. Man muss versuchen, Realitäten zu verändern, das verstehe ich. Aber man muss auch Realitäten zu Ende denken und dann auch zu neuen Schlüssen kommen. Und ich meine, die letzten Wahlen sollten alle nachdenklich machen und sollte alle zu einem führen, dass ein Satz aus dem Jahr 1998, den wir als SPD damals auch immer nicht nur plakatiert, sondern auch gesagt haben, erst das Land, dann die Partei. Das muss eine stärkere Bedeutung finden. Dazu müssen sich alle bewegen. Dazu müssen sich alle bewegen. Und wir brauchen vor allen Dingen, bleibt dabei, einen neuen ökonomisch-sozialen Konsens zusammen mit den Unternehmen, zusammen mit den Gewerkschaften. Das wäre eine wichtige Voraussetzung dafür, wieder Vertrauen herzustellen.
Wir werden es auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres und hoffentlich auch darüber hinaus sehr genau beobachten, was da die Bemühungen der Bundesregierung sein werden. Lieber Matthias Machnick, ich danke sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.